ich fände es toll, wenn wir mehr in Teams denken und mehr auch in Synergien denken. Ich glaube, dass man nicht immer sich als Gegner sehen muss. Natürlich, klar, wenn man vor Gericht steht, hat man natürlich die Situation, dass man für seinen Mandanten um was kämpft. Aber ich glaube, dass man es gar nicht so kriegerisch an sich sehen muss, dass es nur den einen Gewinner gibt, sondern ich glaube, in der Branche ist auch immer viel dieses Gefühl, ich schütze meinen Bereich, weil es könnte mir ja irgendwie jemand wegnehmen. Ich bin aber vielmehr, und da gibt es auch gute Kollegen, die das auch so sehen, dass ich sage, am Ende schwimmen wir alle im selben Becken. Und ich glaube halt, wenn wir uns da unterstützen und mehr auch konstruktiver miteinander umgehen, dass wir auch insgesamt mehr erreichen können. Da kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem Anfang, den du erwähnt hast, dass wir halt auch einfach mal überlegen. Ich finde es immer toll, wenn ich einen Kollegen auf der Gegenseite habe, der auch pragmatisch unterwegs ist. Der sagt, okay, jetzt lassen wir mal alles zur Seite und überlegen einfach mal, mein Mandant will das, ihr Mandant will das. Wie kriegen wir jetzt eine Lösung hin, wo beide am Ende sagen, es ist vielleicht nicht hundertprozentig das, was wir uns gewünscht haben, aber wir gehen beide zufrieden aus der Sache raus und haben uns ganz, ganz viel Stress auch gespart.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mittelstandswerk-Podcast, dem Podcast aus dem Mittelstand für den Mittelstand. Und heute haben wir nochmal einen Juristen zu Gast. Dr. Stefan Bücker ist heute bei mir zu Gast. Hallo lieber Stefan.
Hallo lieber Daniel, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist und stell dich gerne einmal mit ein paar Worten vor.
Ja, mein Name ist Stefan Bücker, wie du es ja schon richtigerweise gesagt hast. Ich bin Anwalt, ich bin Unternehmer, bin auch als Business Angel unterwegs und liebe Innovationsthemen, ich liebe den Mittelstand, ich liebe Unternehmertum und freue mich in diesem Zusammenhang auch in deinem Podcast zu sein.
Sehr schön. Jetzt wissen die Menschen schon, warum du Gast in unserem Podcast bist, weil du eben nicht der, ich sag mal, klassische Anwalt, das, was sich die meisten so unter einem klassischen Anwalt vorstellen, bist. Und die, die den Podcast kennen, wissen schon, ich steige immer relativ früh ein und meine erste Frage ist, war der Beruf des Anwalts, war der Weg des Juristen schon immer das, was du tun wolltest oder wie ist es dazu gekommen?
Das war nicht immer das, was ich tun wollte. Eigentlich wollte ich immer Filmproduzent werden. Also das war so mein Traumberuf, weil ich Storytelling cool finde. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und auch Geschichten zu erleben. Habe aber mit den Medien selber von Hause aus nie viele Möglichkeiten oder Kontakte gehabt. Ich komme aus einem klassischen Anwaltshaushalt, was jetzt auch die Brücke nachher natürlich dazu ist, warum ich Anwalt geworden bin. Mein Vater war fast 50 Jahre als Anwalt tätig in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich damals die Entscheidung getroffen, doch in die Anwaltsbranche zu gehen, weil mein Vater mir immer gesagt hat, Studium ist so das eine, ist vielleicht nicht so das Spannendste, aber die Praxis wird nachher cool, weil du kannst als Anwalt alles Mögliche machen, eben auch in die Medien gehen. Und ich habe mir um den Anwaltsberuf herum dann auch das Umfeld aufgebaut, um sozusagen später dann doch in die Medienbranche auch immer mehr reinzuwachsen. Und das war dann halt der Weg, den ich so gegangen bin.
Und war das, als du damals gestartet bist, ich sage mal in Anführungszeichen, ein bisschen Traum aufgegeben, um was anderes vielleicht, wenn man das so sagen
darf? Es war tatsächlich damals so. Ich hatte auch immer vor, in UCLA mal ein Filmstudium zu machen und solche Themen, aber das war damals halt alles noch eine andere Zeit. Und das war alles ein bisschen schwieriger umzusetzen, warte auf wirtschaftliche Aspekte damals. Und deswegen war es zunächst auch mal das Gefühl, man gibt etwas auf, ganz klar. Auf der anderen Seite war ich aber immer motiviert, es trotzdem zu schaffen und habe dann, muss ich auch sagen, im Nachhinein den richtigen Weg gewählt, weil ich finde, natürlich mit dem Background der Ausbildung, dem Wissen, was man hat, kann man halt auch in den Branchen unabhängig von den Medien selber viel bewegen. Mhm. Und die Ausbildung hat schon viel gebracht, das muss ich schon sagen. Von daher war es am Ende auch der richtige Weg, ja.
Das heißt, du bist dann direkt nach dem Abi an eine Hochschule gegangen?
Ich bin erstmal mit dem Rucksack ein bisschen durch die Nordamerika gereist nach dem Abi, also ein paar Monate, damals noch mit dem Überlandbus Greyhound, den gab es damals noch. Auch spannende Geschichte. Ich habe später ein junges Startup in München mitbetreut, das heute Greyhound aufgekauft hat sozusagen und die grünen Busse jetzt durch die USA fährt. Ich war erstmal, ich reise gern, Reisen ist ein großes Hobby von mir und bin danach aber dann auch zum Studium. Bin zunächst ein Semester nach Bremen und bin dann im zweiten Semester nach Bonn und habe dann auch in Bonn mein Studium beendet.
Okay.
Genau.
Jetzt habe ich es ja eben verraten, du hast auch promoviert.
Und ich habe auch promoviert, genau.
Das dann direkt im Anschluss?
Im oder? Anschluss, genau. Ich wollte dann nach dem Studium unbedingt nach Köln. Die Wartezeit zum Referendariat war damals aber mindestens ein Jahr. Mhm. Und ich bin dann in meiner mündlichen Prüfung von einem der Prüfer angesprochen worden, ob ich bei ihm promovieren will, was ich dann auch gemacht habe und habe die Arbeit dann in einem Jahr auch durchgezogen, weil ich immer in die Praxis wollte. Mhm. Und bin dann ein Jahr später dann auch ins Referendariat gegangen. Ja.
Okay. Verrätst du uns, was dein Promotionsschwerpunkt war?
Ja, mein Promotionsschwerpunkt war tatsächlich damals, was heute KI ist, war damals das Internet. Nicht ganz so krass vielleicht in der Wirkung, aber doch, kann man schon sagen. Und das war alles Neuland, auch juristisches Neuland. Und ich habe einen sehr, sehr alten, sehr guten Freund. Mein bester Freund ist der Ryan Hood, den du ja auch kennst. Und,
der auch schon hier bei uns
im Podcast war. Der auch schon im Podcast war. Und der hat halt eine Auktionsplattform damals gegründet, hood.de. Und dann habe ich dadurch das Thema Internetauktionen als Promotionsthema gehabt. Aufhänger war aber internationales Zivilverfahren und Privatrecht, weil mein Professor dieses Institut in Köln hatte, der Professor Mansel. Und dann habe ich heute aus heutiger Sicht eine rechtshistorische Arbeit geschrieben. Also Themen, die damals natürlich sehr viel diskutiert wurden, wie funktioniert ein Kaufvertrag im Internet, sind natürlich heute überhaupt keine Diskussion mehr. Aber damals war das echt noch ein Thema. Man wusste nicht so richtig, wie geht man damit um, auch mit der neuen Technik, dem neuen Medium. Und da war halt vieles noch zu diskutieren, genau.
Ach, spannend. Ja, also Ryan war ja auch schon im Podcast und ich kenne ihn ja auch und wir hatten darüber gesprochen, aber ich kannte noch gar nicht diesen Link. Also ich wusste, dass ihr quasi zusammen gearbeitet habt, aber sehr, sehr spannend und ein schöner Zufall sozusagen. Okay, und dann ging es weiter. Was ist dann passiert? Du bist ja dann, Papa hatte eine Anwaltskanzlei, also war selbstständig.
Genau, mein Papa war selbstständig. Der hat in einer, ich glaube, es waren 7 Anwälte damals in einer Kleinstadt halt zwischen Köln und Aachen gearbeitet. Aber damals, man würde heute sagen, es ist jetzt nicht wertend gemeint, aber eher so Feldwald-Wiesen-Kanzlei. Das war so eine Kanzlei, die hat wirklich alles gemacht. Mhm. Und mein Vater hat aber schon auch einen Schwerpunkt, das war so Arbeitsrecht, Sozialrecht und Familienrecht. Und der ist sein ganzes Berufsleben auch in der Stadt gewesen und hat diesen Job auch wirklich geliebt. Also mein Papa war wie so der Hausarzt nur als Anwalt. Also die Leute haben wirklich ihm da vertraut und wenn irgendein Thema war, sind sie da hingegangen. Der Anwaltsberuf meines Vaters war wirklich ganz gegensätzlich zu dem, was ich dann heute mache. Mein Vater hat sehr viel persönlichen Kontakt auch mit den Menschen dann gehabt, die klassische Sprechstunde noch. Also ich kann mich als Kind noch erinnern, mittwochs nachmittags war dann auch frei. Da habe ich meinen Vater dann auch mal intensiver gesehen. Und ansonsten hat der morgens Gerichtstermine gehabt, seine Postbesprechung. Nachmittags waren die Mandanten da. Und das war so sein Alltag quasi.
Sehr spannend. Und da wusstest du aber schnell, das ist nicht deins? Oder? Nee,
das war nicht so meins, weil ich wollte ja immer was mit Medien machen. Mich hat es auch immer so international die Welt so rausgezogen. Und das ist natürlich ein sehr spezielles Thema in der Rechtsbranche. Und man muss auch sagen, die Art und Weise, wie wir natürlich heute lernen, arbeiten, es hat sich verändert. Mhm. Früher gab es die NJW, eine Zeitschrift, die hatte dann jeder und da wurde dann drüber berichtet. Da gab es ja auch noch kein Internet teilweise, wie mein Vater angefangen hat. Und heute hast du zu jedem Fachbereich verschiedenste Publikationen. Es ist natürlich sehr viel schnelliger geworden. Auch die Erreichbarkeit, die du als Anwalt vorhalten musst, die Technisierung ist eine ganz andere, sodass der Beruf meines Vaters mit meinem heutigen, finde ich, gar nicht mehr wirklich vergleichbar ist. Mhm. Ja.
Spannend. Ich finde es gerade so ein bisschen, ich hatte es ja schon, als der Ryan hier war, aber ich finde es gerade so ein bisschen verrückt. Jetzt sind wir ja also früher war der Altersabstand zwischen uns zwar genauso groß, aber anteilig irgendwie nicht. Und jetzt denke ich, wir sind 10 Jahre auseinander ungefähr. Also jetzt keine.
Ich kenne dein Alter nicht.
Ich bin Mitte 30, ja.
Ja, dann nehme ich das mal gerne an. Ja.
Das heißt, es klingt für mich gerade so, ne, es gab kein Internet. So, und ich kenne das ja auch noch, dass das Gefährlichste war, auf den Internetknopf am Handy zu kommen. Irgendwie. Ja, ja. Aber das ist schon echt
normal. Du hast lachen, ich hatte jetzt noch ein Bewerbergespräch gestern und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was ich mache, wie lange ich Anwalt bin. Und dann habe ich gesagt, ich habe studiert, da war die Bundesregierung noch in Bonn. Ja. Und ich habe den Herrn Kohl noch im persönlichen Bundestag erlebt. Und da merkt man einfach, das ist schon eine Zeit her. Ne?
Ja, ja.
Und
Aber das ist verrückt. Jetzt sind wir nicht, also gefühlt nicht so weit auseinander und trotzdem ist es quasi eine komplett andere Welt und damals lief es ja nicht so schnell wie heute. Ne? Also das ist
das stimmt,
vielleicht auch nochmal das, was du eben sagtest, so was jetzt kommt mit KI, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, da denke ich manchmal auch, das ist Wahnsinn, was sich alles getan hat.
Ja, es ist völlig anders.
Okay, du hast festgestellt, das ist nicht das, wie du arbeiten möchtest, hast du dann direkt gegründet? Warst du dann eine Zeit angestellter Anwalt?
Ich habe meine erste Stelle war ein Anwalt in Köln. Das war über eine gemeinsame Freundin, die mir diese Stelle auch organisiert hat, weil er Unterstützung brauchte, weil er lange Zeit da auch alleine gearbeitet hat. Und das ist ein sehr renommierter Anwalt im Medienbereich gewesen. Deswegen war das eine super Stelle. Manager auch einer sehr bekannten Tennisspielerin. Mhm. Und meine erste Aufgabe war es, bei ihm dann ein großes Turnier zu organisieren in der SAP Arena in Mannheim. Und das war damals Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini. Happe Kerkeling hatte den Horst Schlemmer noch vorgestellt. Söhne Mannheims waren damals noch dabei. Und ich bin über seine Art zu arbeiten, eigentlich auch in meine Art, wie ich heute als Anwalt arbeite, reingekommen. Also er ist immer sehr projektorientiert gewesen. Ja. Und hat dann über Projekte auch sein Netzwerk aufgebaut, neue Anwaltsthemen auch im Markt platziert, war auch immer sehr offen vom Mindset her, sich mit neuen Themen zu befassen. Und das war für mich schon ein toller Start damals, muss ich sagen. Mhm. Später bin ich dann nach München gegangen, in eine Großkanzlei. Da habe ich auch einen Teil der Medienabteilung aufgebaut. Mhm. Und bin dann nochmal in die klassische Großkanzlei reingekommen, hatte im Referendariat auch schon bei Freshfields gearbeitet, habe dann aber für mich festgestellt, als ich da Partner werden konnte, dass das nicht so meine Welt ist. Bin da nochmal ausgestiegen, ich bin dann nochmal wirklich für ein paar Monate surfen gewesen, bin auch nochmal so durch die Welt gereist, die Hälfte meiner Familie lebt in Australien. Ach. Und bin dann in eine sehr renommierte Medienkanzlei München eingestiegen als Partner. War da auch 7 Jahre, habe den Kölner Standort noch aufgemacht, dann kam Corona und dann habe ich mich entschieden, jetzt bin ich altersmäßig und erfahrungsmäßig soweit, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich im April 22 gegründet,
okay.
Also gut vor 3 Jahren.
Und du hast eben gesagt, dass dein Job heute oder dein Beruf, ist es ja Job, ist glaube ich nicht das richtige Wort für das, was du tust, weil es ist vermutlich schon ein bisschen Berufung, was genau. Du da tust. Dass das nicht viel mit dem zu tun hat, wie dein Vater gearbeitet hat. Natürlich auf der einen Seite Themen im Themenbereich, auf der anderen Seite aber auch von der Art zu arbeiten. Und jetzt fragen sich die Menschen, ich weiß es natürlich ein bisschen, was tust du denn jetzt? Und allein darüber könnten wir wahrscheinlich einen 2-Stunden-Podcast drehen. Aber was macht deine Anwaltskanzlei jetzt gerade? Also was ist so?
Also meine Anwaltskanzlei hat natürlich auch einen Schwerpunkt, den hatten wir schon mal anfangs angesprochen. Das ist Intellectual Property und IT. Intellectual Property ist dann halt alles, was mit geistigem Eigentum zu tun hat. Klassisches Urheberrecht, Markenrecht ist auch ein starker Schwerpunkt bei uns. Kann aber auch Wettbewerbsrecht eine Rolle spielen. Und IT-Recht ist halt alles, was mit Informationstechnologie zu tun hat. Und Arbeitsrecht machen wir dann auch noch mit. Ich hatte auch mal den Fachanwalt für Arbeitsrecht, habe den aber später nicht mehr fortgeführt, weil du für jeden Fachanwalt mindestens 15 Fortbildungsstunden brauchst. Ich habe noch die Fachanwaltschaften für gewerbliche Rechtsschutz, Medienrecht und dann war mir das einfach zu viel. Und die Kanzlei, wie ich sie aber aufgebaut habe, wir sind eine klassische Boutique-Kanzlei. Wir sind drei dann Volljuristen hier in Köln und haben noch eine Teilzeitkraft, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, noch eine Assistenzsituation und eine Marketingleiterin, Innovationsmanagerin. Und was wir halt letztlich entwickelt haben in unserer Kanzlei, ist eher ein Unternehmertum. Das heißt, wir sehen uns nicht als klassische Anwaltskanzlei, wie mein Vater das noch hatte, sondern wir sind auch eine Anwalts-GmbH. Und wir denken halt auch in Produkten. Also wir beraten auch klassisch natürlich, aber wir wollen unseren Mandanten auch sehr kundenzentriert Möglichkeiten geben, dass wir mit Retainer-Lösungen arbeiten, mit skalierbaren, smarten Themen und haben dann auch am Anfang dieses Jahres noch die NIR Agency gegründet. Also die Anwaltskanzlei ist NIR Law, NYR.law. Und die NIR Agency macht meine Partnerin, die Sena, die ist sozusagen Geschäftsführerin der neuen Gesellschaft. Ich bin strategisch dabei und wir haben noch einen Legal Engineer. Und die also der Purpose der NIR Agency ist, dass wir gesagt haben, makes the legal place a happier place. Weil ich eben auch in der Vergangenheit immer viel mitbekommen habe, dass Juristen auch sehr unter der Art und Weise, wie Anwälte dann eben auch arbeiten, leiden. Und wir haben gesagt, wie können wir dem Anwalt wieder helfen und auch den Juristen in der Rechtsabteilung wieder wirklich auf ihre Kernkompetenz zu fokussieren. Also dafür braucht es Prozessoptimierung, Effizienz in der Bearbeitung der Fälle, die Überlastungssituation runterzuschrauben, aber auch in der Kundenbeziehung eine Verbesserung hinzukriegen. Und dann haben wir gesagt, da gründen wir einfach was und versuchen selber was umzusetzen, aber uns in der NIR Law, aber auch im Rechtsmarkt zu sagen, wir helfen euch, innovativer zu sein, wir helfen euch, den Transformationsprozess zu durchlaufen. Gerade KI hat das Ganze jetzt auch nochmal angefeuert und wollen da halt auch eine Chance bieten, auch für Kollegen in der Branche einfach da auch für sich bessere Möglichkeiten zu finden, auch wieder glücklicher zu arbeiten, um es mal so zu sagen. Und das ist im Endeffekt ein Kosmos. Wir haben einmal die Kanzlei, wir haben einmal die Agentur. Wir machen dort auch Design Thinking Workshops. Wir haben auch die Legal Design Academy. Die gehört auch noch als Brand zu dem ganzen Thema. Und da ich auch Marken liebe und selber Markenrechtler bin, arbeiten wir natürlich auch mit verschiedenen Brands innerhalb der Unternehmen. Mhm. Und die beiden Unternehmen ergänzen sich natürlich auch noch dadurch, dass sie eben beide im Rechtsmarkt unterwegs sind, aber beide aus einem anderen Betrachtungswinkel. Ja, und diesen Kosmos bauen wir gerade auf. Genau.
Ja, spannend. Ich habe zu dem Thema, das ist ganz interessant, ich war letztlich auf einem Seminar und ich habe eine Dame dort kennengelernt, die bei einer sehr, sehr großen Kanzlei, Wirtschaftskanzlei arbeitet. Ich glaube, sie hat 2000 Mitarbeiter weltweit und sind unter den Top 10 irgendwie in dem Bereich. Mhm. Und die hat ziemlich genau das angesprochen, was du gerade gesagt hast, dieses, ich würde es mal sagen, dieses Menschliche, was vielleicht in dem Beruf fehlt.
Genau.
Sagt sie auch, dass also war so ihre Idee, ich muss euch unbedingt vernetzen. War sie ihre Idee zu sagen, dass sie das gerne auch wieder einbringen würde, weil ganz oft streitet man über Dinge, wo jeder sagt, das ist eigentlich komplett sinnfrei. Warum setzen wir uns nicht mal hin und tauschen uns einfach mit gesundem Menschenverstand aus, als uns hier über Paragraphen zu bekriegen, sozusagen. Ne? Also das ist so,
ja, das ist auch ganz spannend, dass wir da eine ganz andere Zeitentwicklung jetzt auch haben, weil wir eine ganz andere Generation haben, die jetzt auch nachkommt, die natürlich auch ganz andere Anforderungen ans Leben hat, aber auch an die Art und Weise, wie man arbeitet. Und ich glaube auch, dass wir natürlich in der Art und Weise, wie wir Recht angewendet haben in der Vergangenheit, oftmals eben auch an Grenzen kommen. Ich habe zum Beispiel, weil du es gerade sagst, ein ganz spannendes Verfahren beim Landgericht München gehabt. Da habe ich einen bekannten Autoren vertreten gegen eine Produktionsgesellschaft. Da ging es um die Verwertung eines geistigen Eigentums. Da ging es um ein Remake von einem bekannten Drehbuch aus den 90er Jahren. Und das Spannende in dem Fall war, als wir dann in der Gerichtsverhandlung saßen, hat die Richterin eine Art Mediation sozusagen eingebracht und hat gesagt, naja, wir sind hier in der Grauzone der ZPO. Wenn die Parteien einverstanden sind, machen wir das. Und dann wurde die eine Partei rausgeschickt in Flur, in Anführungszeichen, mit Anwalt und Geschäftsführer. Wir saßen drin. Dann hat die Richterin erstmal gefragt, was wünschen Sie sich eigentlich zu meinem Mandanten? Dann hat mein Mandant gesagt, Anerkennung seiner Position als Urheber und auch faire Behandlung im Endeffekt, also Bezahlung. So, und dann hat sie gesagt, da kann ich mit arbeiten. Und ist sie immer rein und raus und hat mit beiden Parteien gesprochen, wo können wir uns finden, wie können wir das hinkriegen? Und hat aber nie gesagt, wo wir gerade stehen. Und irgendwann hat sie gesagt, wenn Sie da mit der Summe noch so ein bisschen entgegenkommen, kann ich das bei der anderen Partei letztlich dann auch vermitteln. Und dadurch, dass sie nicht in einem Raum saßen, sondern die Richterin sozusagen dieses hin und her übernommen hat, haben wir dann innerhalb von, ich würde sagen, einer Stunde ein Ergebnis erzielt und haben einen Vergleich geschlossen. Und dann ist der Geschäftsführer noch aufgestanden, hat sich bei meinem Mandanten noch entschuldigt, dass es so gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, Mensch, so könnte es doch eigentlich immer laufen. Weil im Endeffekt hat die Richterin, ist dann auf das Bedürfnis der Parteien wirklich eingegangen und hat nicht gesagt, im Endeffekt wollt ihr doch beide hier ein Ergebnis erzielen und wollt euch jetzt nicht ewig streiten. Und das war so eine ganz moderne Herangehensweise an einen Rechtsstreit, fand ich super.
Und würdest du sagen, also ich bin gerade selbst in einem Fall verwickelt, der, also in meinen Augen, aber auch in Augen vieler in Anführungszeichen objektiver Beobachter irgendwie Quatsch ist. Und würdest du sagen, dass das so ein bisschen fehlt? Also vielleicht das, was du eben gesagt hast, der erste Satz unseres Anwalts war, Gerechtigkeit gibt's vor Gericht nicht. So, und dann sage ich, ja, mir geht's ja nicht, also ich habe ja keine Maximalforderung, sondern ich will auf gut Deutsch gesagt ehrlich das Gefühl haben, dass das in Anführungszeichen fair für beide Parteien war und ich will nicht diesen wirklich aberwitzigen Aufwand betreiben, weil man weiß einfach, die Gegenseite bringt Dinge ein, die völliger Nonsens sind, die mich aber beschäftigen. So, und das wissen ja beide, aber die Art und Weise, das gehört halt zum System irgendwie dazu. Ist das was, wo du sagst, da bedarf es einer Weiterentwicklung des Systems?
Ich glaube, dass das System schon relativ viel vorhält, aber es wird nicht so richtig angewandt in der Praxis. Wir haben ja Mediationsmöglichkeiten. Es gibt ja auch Wirtschaftsmediator. Man kann solche Fälle natürlich auch vorschalten, bieten ja auch entsprechende Kammern auch an außerhalb der Gerichte. Aber das wird in den meisten Fällen gar nicht genutzt. Jetzt kann man sich fragen, warum wird das nicht genutzt? Ist da eine schlechte Beratung durch die Ansprechpartner wie Kollegen jetzt? Oder ist es einfach, dass Mandanten das eigentlich nicht einsetzen wollen? Ich fände es zum Beispiel gut, wenn man solche Verfahren verpflichtend machen würde oder viel früher einsetzen würde, weil ich glaube, dass es zumindest die Chance gäbe, lange Verfahren sozusagen durchzuführen. Ansonsten, man müsste einfach mal schauen, wie könnte man auch da Prozesse, also es gibt ja auch viel in der Justiz. Also wir haben ja ein Grundproblem. Die Justiz ist ja per se überlastet. Es sind viel zu viele Fälle da. Ja. Verfahren dauern, ich habe das Gefühl, seit Corona unendlich lange. Mhm. Also wir haben ja teilweise über 22, 3 bis 5 Jahre. Das kann man ja keinem mehr vermitteln. Vor allem muss man auch sagen, bei Forderungssachen, wenn man dort auf 5 Jahre prozessieren muss, es geht um größere existenzielle Themen, in 5 Jahren ist gegebenenfalls der Kläger gar nicht mehr Existenz oder der Beklagte schon in der Insolvenz und dann ist die Forderung gar nicht mehr durchsetzbar. Also ich glaube, das System hinkt natürlich und man müsste ansetzen, indem man aus meiner Sicht sagt, man macht eine echte Transformation durch, indem man auch Prozesse beschleunigt, effizientere Prozesse zur Verfügung stellt und natürlich auch das Personal anders schult. Man muss natürlich auch überlegen, wie ist die Juristenausbildung in Deutschland? Wie kann man hier vielleicht auch ansetzen, damit die Leute, die später in die entsprechenden Positionen gehen, auch die Möglichkeit haben, mit agilen Methoden, mit neuen Methoden und auch technischem Einsatz hier auch eine Verbesserung der Gesamtwirklichkeit des Justizsystems hervorzurufen. Da sollten wir daran arbeiten, definitiv. Ja.
Geht es vielleicht dann auch ein bisschen darum, nicht mehr um reine Wissensvermittlung, sondern um Kompetenzen, weil ich sage, ich bin kein Jurist, ne? Ich kenne es nur von Freunden, die diesen Weg gegangen sind. Das ist ja brutal viel auswendig lernen und Texte beherrschen, beziehungsweise wissen, wo es ist. Und dann stehe ich da und sage, ist das denn, also man muss schon ein Grundverständnis haben, da verstehe mich nicht falsch, aber ist das denn wirklich in einer Zeit wie heute noch notwendig, indem ich in einem Computer eine relativ präzise Frage stelle, er mir sagen kann, wo es stehen könnte? Ich brauche natürlich noch ein Grundverständnis vom System, aber dass es eher darum geht, Kompetenzen zu haben, solche Dinge anzuwenden und zu verstehen, als das reine, ich sag's mal, Zitieren von Gesetzestexten.
Ich stimme dir da total zu. Also ich finde es schon auch wichtig, dass man natürlich die Auslegungssysteme versteht und die grundsätzlichen Themen 100%, versteht. Ja. Und man sollte natürlich in der Lage sein, auch die Ergebnisse der technischen Einsatzmöglichkeiten zu hinterfragen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall weiterhin eine solide grundsätzliche Ausbildung, aber die Ausbildung, wie wir sie aktuell haben oder wie ich sie zum Beispiel auch noch damals genossen habe, entspricht natürlich nicht mehr den Realitäten, die wir heute vorfinden. Ich glaube zum Beispiel auch gar nicht, dass KI eine große Gefahr für die Juristerei ist. Also die Angst habe ich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass wir immer noch Bedarf haben, dass Menschen letztlich da auch nochmal drüber schauen, dass wir gewisse Beratungsthemen natürlich auch über Menschen noch abbilden. Man weiß natürlich nicht, wo die KI jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren noch hingeht, aber aktuell finde ich die KI noch bei weitem nicht in der Lage, das zu ersetzen. Was wegfallen wird, sind aber standardisierte Sachen ganz einfach. Was man früher in Großkanzleien, wenn man da wissenschaftlicher Mitarbeiter war, dann Recherchethemen und so weiter, da braucht man die. Also ich glaube, diese Positionen werden wegfallen. Und da hat man aber auch einen Hebel in der Justiz. Also ich glaube einfach, dass man in der Justiz auch standardisierte Themen sozusagen auch durch technische Lösungsmöglichkeiten oder prozessoptimierte Lösungsmöglichkeiten nochmal verbessern könnte. KI ist nochmal ein Sonderthema, weil man ja wegen dem Blackbox-Effekt auch nicht weiß, was die KI macht. Und da hat man ja auch verfassungsrechtliche Themen. Am Ende darf nicht eine computerisierte technische Lösung darüber entscheiden, ob jetzt jemand bestraft wird oder nicht. Das ist schon ganz klar. Aber man muss natürlich auch nicht mal in den Extremen denken. Wir sind ja auch immer gut darin, schwarz oder weiß zu denken. Es gibt 100%. Ja viele Graubereiche noch dazwischen. Und das große Problematik, ich habe letztens auch noch mit einer Richterin beim OLG gesprochen, ist natürlich, dass die Justiz dann on-premise arbeiten muss, dass die natürlich an viele Tools auch nicht ran können, weil man gar nicht natürlich weiß, wie funktionieren die Tools, wo gehen die Daten hin und so weiter. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung, mit welchen Tools kann eine Justizbehörde überhaupt arbeiten. Aber grundsätzlich, denke ich mir, kommen wir gar nicht drum herum und wir müssen den Job auch attraktiver machen. Also wenn ich heute oder wenn ich damals denke, da hat man für eine Richterstelle oder Staatsanwaltschaftsstelle ein Prädikatsexamen in NRW gebraucht. Heute ist das oftmals gar nicht mehr der Fall, weil man den Nachwuchs überhaupt nicht mehr hat. Und die Stellen in der Justiz waren früher attraktiv. Heute, würde ich sagen, hat man da große Probleme, noch jemanden zu motivieren, in die Justiz zu kommen. So. Und da müssen wir halt auch dran arbeiten.
Das heißt, um das so ein bisschen zu verbinden, ihr macht ja genau das. Also wenn ich mal übersetze, was du eben gesagt hast, du hast so wunderschön viele, ich nenne es immer Beratersprech, benutzt, aber in meiner Laienwelt ist es quasi so, ihr helft dabei, Prozesse zu vereinfachen, vielleicht zu digitalisieren und auch zu automatisieren, aber auf einem Weg, der sozusagen in diesem Legal-Bereich legal und anerkannt ist. Also ihr macht das jetzt nicht.
Ganzheitliche Betrachtungsweise. Und was wir halt wirklich machen wollen, ist, dass wir von der Ideenfindung, also von der Definition der Challenge, also manchmal, wir Juristen sind es ja gewohnt, dass ein Mandant zu uns kommt und dann haben wir einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie wir darauf antworten können und sind ja direkt lösungsorientiert, also versuchen direkt auch eine Lösung draufzustülpen. Aber ich finde es oftmals viel besser, wenn man mal hinterfragt, was ist eigentlich die Frage des Mandanten, weil oftmals steht hinter der Frage noch eine Emotion, ein Bedürfnis, die das viel tiefer geht als die Frage an sich. Und manchmal macht es auch Sinn, und das nennen wir Challenge, das kommt aus dem Design Thinking, dass man wirklich sagt, was ist eigentlich die Challenge des Mandanten? Was treibt den eigentlich rum? Was ist der eigentliche Need? Und um auf das Transformationsthema zurückzugehen, wirklich zu sagen, wir betrachten mal die Challenge, die eigentliche Fragestellung, analysieren die nochmal, passen die eventuell an, überlegen uns dann, wie können wir daraus einen Prozess machen, mit Prototyping, Testing und so weiter, um da auch Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, die aus den Menschen heraus selber natürlich kommen, um das Thema Justiz jetzt auch anzugehen. Und das ist unser Weg, dass wir sagen, wir haben Leute aus diesem Bereich, die dieses Innovationsdenken haben. Wir haben aber auch Leute, die nachher bei der Umsetzung helfen und sagen, wir haben auch entsprechende Skills wie Legal Engineers, die sagen, wir setzen das dann auch nachher wirklich um. Mhm. Was man auch nicht unterschätzen darf, auch das Thema Legal Tech. Wir haben wahnsinnig viele Produkte mittlerweile auf dem Markt, aber viele wissen gar nicht, passt dieses Produkt überhaupt zu mir? Wie finde ich überhaupt heraus, ob das zu mir passt? Was kaufe ich da eigentlich letztlich ein? Und Umfragen haben auch ergeben, dass viele dann sehr umfassende, teure Produkte einsetzen, die aber nur zu 10% nutzen oder gar nicht benutzen, weil sie viel zu kompliziert sind. Und das ist auch ein Ansatz, erstmal zu überlegen, wir schauen mal gemeinsam hin, was braucht ihr überhaupt? Also welche Prozesse müssen optimiert werden? Muss das überhaupt ein Legal Tech Produkt sein? Manchmal kann man Prozesse auch ganz anders nochmal optimieren. Und auch das Thema KI. KI ist nicht die Lösung für alles. Also KI macht natürlich am Ende dann als zusätzlicher Effekt Sinn, aber KI löst nicht die Optimierungsprobleme. So. Und da einfach drauf zu gucken und dann auch zu schauen, wie können wir da helfen, dass am Ende auch natürlich der Kunde sagt, ich habe jetzt eine höhere Lebensqualität. Darum geht es am Ende, dass man wieder gerne arbeitet, dass man den Druck ein bisschen rausnimmt, dass man sich über die eigentlichen Themen wieder darauf fokussieren kann, dass darum geht es. Und ich komme daraus, weil ich ja selber aus der Branche komme und die Überlastungssituation auch selber kenne.
Ja.
Nur die Überforderungssituation, genau.
Ja. Ist das, jetzt sind es zwei spannende Fragen, die quasi da entstanden sind. Das eine, was du gerade sagst, es deckt sich ein bisschen, was wir auch in der Beratung machen und was in meinen Augen viel zu selten gemacht wird, ist das, also verstehe ich das richtig, dass du sagst, naja, ganz oft, es kommt jemand, und es ist jetzt egal, ob es ein juristisches Problem ist oder ein anderes Problem, ich kenne es ja auch, es kommt jemand mit einem Problem und zack, dann steht jemand und sagt, ich habe die passende Software dafür. Aber ganz oft, das ist zumindest meine Erfahrung und ich hoffe, das ist jetzt das, was du auch gesagt hast, ist es so, dass dieser eigentliche Schmerz, dass zum Beispiel ein Prozess fehlt. Also ich sage immer, du kannst dir eine Software holen, aber wenn du, und jetzt sage ich es mal ganz platt, wenn du halt Scheiß vorne reinpasst, kommt halt schöner Scheiß hinten raus, sozusagen, weil man sich mit dem Kern gar nicht beschäftigt hat. Genau. Ist das so das, was du mir quasi...
Genau, und wir haben das ganz spannend vom Verständnis her, wir haben auch Legal Tech-Anbieter als Kooperationspartner, die dann auch sagen, wir wollen euch, unseren Kunden, die gegebenenfalls Interesse an unserer Software haben, mit anbieten, in Anführungszeichen, dass ihr, bevor wir mit der Software überhaupt zum Kunden gehen, erstmal schaut, passt diese Software zum Kunden. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum will man denn ein Geschäft nicht durchführen? Weil der Legal Tech Anbieter halt sagt, wir wollen ja eine Kundenbindung haben. Wir wollen einen zufriedenen Kunden haben.
Ja, genau.
Wir wollen weiterempfohlen werden. Wir wollen eine langfristige Geschäftsbeziehung. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn der Kunde unsere Software gar nicht implementieren kann, weil sie vielleicht überhaupt nicht passt. In der Regel kriegt man das dann irgendwie hin mit den Prozessen, dass man die beiden auch zusammenbringen kann. Aber es kann auch mal der Fall sein, dass man sagt, das passt halt nicht. Mhm. Dann sagt der Legal Tech Anbieter, dann haben wir lieber einen Kunden weniger, aber im Großteil zufriedene Kunden. Und das ist genau das, was du meinst. Also die Legal Tech Anbieter haben oftmals die Herausforderung auch, dass die Leute nicht dann sozusagen vorgeschaltet haben, die beim Kunden das Verständnis sozusagen hervorrufen, welches Produkt passt eigentlich zu
mir? Naja, dann habe ich den Vertriebler, den Attila, Zweifel, der hatte kein Verständnis vom Prozess.
Beim Kunden.
Genau.
Und hat auch gar keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Der verkauft ja sein Produkt im Endeffekt.
Ja.
Und da mal vorher zu gucken, wie sind eigentlich die Prozesse beim Kunden und wo können wir mit unserer Software beim Kunden andocken? Wo kann man vielleicht auch mit Schnittstellen arbeiten und noch Mitbewerber mit dazu nehmen, die vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen spezieller sind? Aber da passt dann halt das Gesamtpaket.
Mhm. Genau. Okay. Und das heißt, neben der juristischen Beratung habt ihr quasi oder hast du mit deinem Team dann gesagt, okay, juristische Beratung ist das eine, aber wir wollen auch und insbesondere für deine eigene Branche, also die Juristen sozusagen, Lösungen bieten, wie die ihre Kanzleien sozusagen prozesstechnisch optimieren können. Das heißt, im Prinzip sind das unternehmerisch, aber auch so zwei Standbeine, die du sozusagen hast.
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und auch von Kollegen, die ich kenne. Viele Kollegen haben ja auch natürlich im Altersgeschäft auch gar nicht die Zeit dazu. Man möchte ja, aber manchmal schafft man es einfach. Also der Jurist hat oft das Problem, man möchte, aber man kann gerade nicht, weil das Altersgeschäft einen so total auffrisst. Mhm. Und man muss natürlich, und es ist ja auch Druck in der Branche, das muss man ganz ehrlich sagen, Druck dahingehend, nicht nur in der Rechtsbranche, aber wir wissen ja, die Welt verändert sich. Wir hatten, die Digitalisierung ist ja schon seit vielen Jahren da. Ja. Jetzt kommt KI noch dazu. Es ist viel Unruhe im Markt und Strukturen verändern sich. Das Thema Billable Hours, kann man überhaupt so auf Dauer wie auch immer noch abrechnen? Man hat auch gerade in Amerika, das ist auch in Deutschland mittlerweile, dass auch große Einheiten sagen, wir gründen noch parallel auch eine Gesellschaft, die dann gewisse Legal Solutions anbieten, damit wir unsere Preise nicht kaputt machen. Aber wir haben dann noch eine zweite Gesellschaft unter einem anderen Namen. Da bauen wir dann Pauschalangebote für standardisierte Sachen ein. Das können sich aber meistens nur große Einheiten leisten. Das heißt, jetzt haben wir das Problem, der klassische Mittelstand in der Rechtsbranche hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, jetzt zu sagen, wir machen da jetzt irgendwie noch eine Parallelgesellschaft oder Sonstiges auf. Und da wollen wir auch andocken, dass wir zum Beispiel da sagen, wir nehmen euch das ab. Wir gucken, wie könnt ihr euer Geschäftsfeld erweitern? Wollt ihr vielleicht auch Produkte anbieten, mit denen ihr skalieren könnt? Wo ihr passives Einkommen generieren könnt? Wollt ihr vielleicht bei euren Kunden mit Pauschaltarifen in bestimmten Bereichen arbeiten, die hochstandardisierbar sind? Ihr habt aber weder den Legal Engineer im Haus, noch habt ihr vielleicht den Innovationsthinker, der erstmal die Challenge bewertet und eure Prozesse sich anschaut. Und da sagen wir, wir kommen als Externer rein. Wir helfen euch wie so eine Taskforce, damit ihr die Chance habt, diesen Prozess, diese Marktveränderung letztlich auch mitzugehen.
Also im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe
ganz
sozusagen.
Ganz genau. Und bei Rechtsabteilungen natürlich genauso oder auch bei Unternehmen, die keine Rechtsabteilung haben, die einfach mit vielen externen Kanzleien zusammenarbeiten, aber die internen Prozesse verbessern müssen. Das fängt ja auch schon an, wie kriegen wir aus dem ganzen Bereich auch einen Bereich, der jetzt nicht nur als Kostenstelle gesehen wird, sondern da wollen wir ja vielleicht auch eine Effizienzsteigerung haben. Ja, wir wollen einfach auch gucken, wie ist die Kommunikation unter den Abteilungen. Es gibt ja auch im Unternehmen als Beispiel jetzt den Support oder das Sales-Team, das vielleicht die eigenen AGBs oder das eigene Produkt rechtlich dann gar nicht einordnen kann, weil die Rechtsdokumente im Unternehmen vielleicht viel zu kompliziert sind. Da dockt dann Legal Design zum Beispiel an, dass man viel mit Visualisierung arbeitet, dass ein Support-Team bei Rückfragen auch eher antworten kann, ohne zu sagen, kann ich nicht beantworten, muss ich an die Rechtsabteilung abgeben. Mhm, ja. Da gibt es also viele Hebel, die man letztlich nutzen kann, um Prozesse zu beschleunigen, verständlicher zu machen.
Mhm, okay, das klingt sehr umfangreich und sehr, sehr, sehr spannend. Du hast eben gesagt, du kennst es selber auch aus der Überforderung heraus. Das heißt, oftmals ist es ja so, dass, ich sag mal, persönliche Themen, also wenn der Druck auf einen selber so hoch wird, dass man dann gibt es Menschen, die fahren oder sagen, okay, muss ich aushalten. Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich soll was ändern. Und
das sind ja die typischen Angsttypen, die du nennst. Also jeder geht ja anders mit Angst,
schräg, das ist gar nicht wertend gemeint.
Genau.
Aber hattest du so einen Punkt, wo du gesagt hast, auch das mache ich jetzt platt, verdammt, das geht so nicht weiter, ich muss was ändern? Oder war es eher ein Prozess?
War damals schon auch in den Großkanzleizeiten, ne? Dass ich dann damals auch schon gemerkt habe, man überschreitet also da wirklich auch die Grenzen mit hohen Stundenzahlen, hohe Arbeitsbelastung, natürlich hoher Druck, was auch die Billable Hours anbelangt. Man kriegt ja auch gutes Geld dafür, auch nachvollziehbar aus unternehmerischer Sicht. Aber da kommen natürlich viele auch dann oftmals an seine Grenzen. Das war aber damals bei mir tatsächlich auch so, dass ich selber gemerkt habe, die Art und Weise, wie man da gearbeitet hat, also bringen mich nicht mehr in die Balance mit meinem eigentlichen Leben, wie ich leben möchte. Und deswegen bin ich ja dann auch noch mal ein paar Monate ausgestiegen. 2015 war das, um mich da auch noch mal selber zu finden, um zu schauen, wie will ich eigentlich arbeiten. Ich arbeite heute mit Sicherheit nicht weniger, aber ich bin mehr in meinem eigentlichen Purpose drin, würde ich sagen. Mhm. Dass ich sage, ich bin sinnerfüllt. Ich kann das machen, was mir wirklich Spaß macht. Und dann ist der Stress auch nicht so. Es gibt ja auch positiven Stress, ne? Das kann man immer unterteilen. Ich glaube, ein großer Aspekt ist auch die Frage der Resilienz. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was man in jeder Branche hat, aber auch im Anwaltsberuf vor allem. Und ich glaube, dass wir viel mehr lernen müssen, auch resilienter zu werden mit den Themen, die wir haben, uns auch besser zu verstehen und noch zu verstehen, was sind wir für Typen, wo funktionieren wir gut, wo funktionieren wir schlechter und da auch zu lernen, gewisse Themen dann vielleicht auch nicht zu machen. Mhm. Und genau.
Ja, ich meine, das ist ja, du bist ja in der Branche, ich glaube, das ist überall, aber ich meine, ne, wenn man jetzt an die Großkanzleien denkt, ich glaube, jeder hat direkt so ein Bild irgendwie, wie er da rumläuft.
Ich sage immer zu meiner Partnerin, das ist wie ein Bootcamp. Also ich finde, unser Studium ist schon ein Bootcamp und wenn du in der Großkanzlei mehrere Jahre arbeitest, also das ist wirklich hartes Training in Anführungszeichen. Man muss viele aushalten, man muss auch lernen, wirklich zu kämpfen, sich da auch durchzusetzen. Trainiert natürlich wahnsinnig auch fürs Leben, also ist ja auch alles nicht per se negativ, aber führt natürlich auf Dauer irgendwann natürlich auch mal zu persönlichen, körperlichen oder mentalen Grenzen. Da leiden dann ja nicht, also es gibt ja viele Kollegen, die, wenn man, es ist ja keine Ausnahme heute mehr, reden ja auch immer mehr drüber, die dann irgendwann sagen, wir steigen da aus diesem Kreislauf aus, weil wir es einfach so nicht mehr durchführen wollen.
Ja. Deshalb, ich finde das ganz, ganz bewundernswert und das, vielleicht zeigt jetzt unseren Podcast auch so ein bisschen aus, dass du sagst, also ne, wenn ich mir jetzt deine Vita durchlese, es ging immer bergauf und es war immer gut, aber natürlich gehören solche Themen ja dazu. Und es ist ja, wenn ich das mal so vergleiche mit den Menschen, die ich aus dem Bereich kenne, ein großer Schritt zu sagen, ich bin mal raus. Also das, du wirst ja wahrscheinlich von Kollegen, Mitstreitern, was auch immer, passende Sachen dazu
angehen. Ja, viele haben auch gedacht, ich bin verrückt. Also ich habe von Kollegen gesagt bekommen, du verlierst alle Mandate, das kannst du doch nicht machen.
Genau,
da kam auch die Angst der Kollegen in der vergleichbaren Situation, die sich das vielleicht dann auch nicht zugetraut hätten. Und ich habe aber mit meinen Mandanten damals gesprochen und habe denen gesagt, ich habe eine gute Vertretungsregelung für euch. Ich wusste ja auch, ich komme zurück. Und ich habe kein Einzelmandat verloren. Also das, ich habe auch immer das Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, ich habe bis dahin immer gute Arbeit geleistet. Die Mandanten von mir wussten, wo sie dran sind. Habe ja auch meistens langjährige Geschäftsbeziehungen und die fanden das sogar cool. Ich habe einige Mandanten gehabt, die gesagt haben, finden wir super, dass du das mal machst. Und von daher, wie ich dann zurückkam und es dann auch gut weitergegangen ist, haben die vorher gesagt haben, du bist verrückt gesagt, war auch cool. Ja. Der traut sich was und dann war es eher eine Inspiration.
Ja, ja, genau. Weiß man natürlich immer erst nachher.
Erst im Nachhinein.
Ja, genau. Muss dann erst mal durchgehen, sehr interessant. Und hat das was damit zu tun, in meinen Vorbereitungen, ich bin darauf gestoßen, du bist Yoga-Lehrer, glaube ich.
Genau, ich habe vor 2 Jahren eine Yoga-Teacher-Ausbildung gemacht. Genau, ja.
Genau, und praktizierst du das auch? Also, oder hast du es einfach gemacht, weil es, also dass du Yoga machst, gehe ich mal von aus.
Ja, aber ich liebe Sport, ich mache eh viel Sport, aber ich habe dann irgendwann für mich einfach gemerkt, Thema Resilienz, ich muss was finden. Also ich habe eher die männliche, im Yoga sagen Yin und Yang, also ich habe eher die Yang-Energie in mir und bin immer sehr aktiv und mache halt viel. Und was für mich eine Herausforderung war, halt den anderen Teil halt mal hinzukriegen, also wirklich runterzukommen. Und da war Yoga so ein Mittel für mich, einfach in diese Phase. Also Yoga ist ja viel mehr. Yoga ist ja nicht nur Asanas, also was wir so klassisch kennen. Man geht ins Yoga-Studio, macht Übungen. Yoga hat ganz viel auch mit Atmung zu tun. Yoga hat mit Meditation zu tun. Yoga hat auch mit guter Lebensführung zu tun. Also Yoga ist ja ein ganzheitliches Konzept. Und das hat mich interessiert. Ich fand dieses Konzept super. Und als Teil dieses Konzeptes natürlich auch, weil ich Sport liebe, das klassische Asana ausführen und das hat mir sehr viel gegeben, muss ich sagen. Und vor allem Atmung, Meditation ist etwas, was ich auch regelmäßig mache, was mich auch runterholt. Und das hat mir, was das Thema Resilienz anbelangt, schon sehr, sehr viel Kraft gegeben und hilft mir auch im Alltag sehr oft. Ja.
Was heißt regelmäßig? Also hast du denn morgens?
Ich mache tatsächlich, also ich gehe 3-mal die Woche morgens boxen. Das heißt, mache da Kampfsport und 2 Tage die Woche mache ich dann zu Hause Yoga. Aber meditieren mache ich regelmäßig. Ich finde Journaling auch wichtig. Mache ich nicht jeden Tag, aber versuche ich einzuführen. Und ich versuche auch Atemübungen regelmäßig zu machen. Genau, ja.
Sehr interessant, da unterhalten wir uns gleich. Gleich noch mal weiter zu. Im Podcast wird es, glaube ich, zu viel, aber ich finde, dass
da kann man eine Sonderfolge fast drüber machen. Das
Thema, genau, kann man tatsächlich, also bist du herzlich eingeladen, dass wir uns darüber noch mal unterhalten. Aber ich fasse zusammen, also du bist tatsächlich jemand, der ja irgendwie eine Berufung hat und das auch umsetzt, auch gegen den Strom, klingt sehr, sehr abgedroschen, aber du machst Dinge anders. Also du hast Ideen, setzt die um und aber wahrscheinlich auch gegen Widerstände. Also das klingt jetzt alles sehr smooth, was du so erzählst, aber ich könnte mir vorstellen, dass so Wegbegleiter und vielleicht auch ehemalige Professoren oder weiß ich nicht, dass sie sagen immer, du hast da nicht mehr alle, oder?
Also kommt das vor? Man polarisiert da schon und es gibt auch Kollegen, die da nicht das große Verständnis für haben, die ihren Beruf dann eher noch klassisch sieht. Auch es gibt ja Kollegen, die sagen, wie früher noch der Arzt in Weiß, der Anwalt, man hat auch so. Ich finde auch nicht, man muss auch nicht alles mitmachen. Ne? Aber ich finde grundsätzlich, ich bin projektorientiert, ich liebe Projekte immer schon. Und ich bin ja auch noch als Business Angel unterwegs gewesen, habe auch verschiedene Projekte da gemacht, teilweise auch mit Ryan ein paar Sachen. Und ich finde, das macht es für mich auch aus, immer mal zu hinterfragen, wo stehen wir da gerade, wie können wir es anders machen, wie können wir vielleicht insgesamt da für uns und auch für unsere Zielgruppe oder auch Kunden einfach die Zufriedenheit erhöhen. Also ich muss immer sagen, wenn ich es hinbekomme, dass ich einen Auftrag habe, wo am Ende ein Lächeln bei herauskommt und der Kunde sagt, ich habe ihm wirklich da einen Mehrwert gegeben und habe ihn da auch schützen können oder auch von Themen befreien können, die Lebensqualität erhöhen können, weil ein Problem einfach auch beseitigt ist. Ja. Daraus ziehe ich dann natürlich auch Sinnstiftung und das hilft mir auch, zufriedener zu sein. Und ich sehe das Leben als einen dauerhaften Wachstumsprozess an. Also ich bin auch jemand, das ist, glaube ich, auch ein Teil von mir. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich komme jetzt irgendwo da genau an. Für mich ist Ankommen, glaube ich, im Tun oder im Leben selber unterwegs zu sein und nicht an einem bestimmten Ort anzukommen. Mhm. Und ich brauche immer wieder eine neue Herausforderung tatsächlich auch. Und genau, ja.
Ja, sehr interessant. Gibt es denn was du dir wünschen würdest für deinen Beruf oder für grundsätzlich oder für die Juristerei? Gibt's da so ein Zukunftsszenario, was du gerne hättest?
Ich fände es toll, wenn wir mehr in Teams denken und mehr auch in Synergien denken. Ich glaube, dass man nicht immer sich als Gegner sehen muss. Natürlich, klar, wenn man vor Gericht steht, hat man natürlich die Situation, dass man für seinen Mandanten um was kämpft. Aber ich glaube, dass man es gar nicht so kriegerisch an sich sehen muss, dass es nur den einen Gewinner gibt, sondern ich glaube, in der Branche ist auch immer viel dieses Gefühl, ich schütze meinen Bereich, weil es könnte mir ja irgendwie jemand wegnehmen. Ich bin aber vielmehr, und da gibt es auch gute Kollegen, die das auch so sehen, dass ich sage, am Ende schwimmen wir alle im selben Becken. Und ich glaube halt, wenn wir uns da unterstützen und mehr auch konstruktiver miteinander umgehen, dass wir auch insgesamt mehr erreichen können. Da kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem Anfang, den du erwähnt hast, dass wir halt auch einfach mal überlegen. Ich finde es immer toll, wenn ich einen Kollegen auf der Gegenseite habe, der auch pragmatisch unterwegs ist. Der sagt, okay, jetzt lassen wir mal alles zur Seite und überlegen einfach mal, mein Mandant will das, ihr Mandant will das. Wie kriegen wir jetzt eine Lösung hin, wo beide am Ende sagen, es ist vielleicht nicht hundertprozentig das, was wir uns gewünscht haben, aber wir gehen beide zufrieden aus der Sache raus und haben uns ganz, ganz viel Stress auch gespart. Und das sind eigentlich die besten Gespräche. Oft finde ich es auch gut, wenn auf der Gegenseite dann erstmal ein Anwalt drin ist, weil man dann auch aus den Emotionen raus kann, auf einer anderen
Ebene sprechen. Das wollte ich gerade fragen. Würde es da nicht manchmal helfen? Ich denke mir das so manchmal bei Dingen, die ich selbst erlebt habe, aber auch Dinge, die ich so mitkriege, sage, naja, wenn jetzt die Anwälte mal miteinander sprechen würden, ohne den ganzen Emotionsbums, auf gut Deutsch gesagt, und der Anwalt dann auch Ratgeber für den Mandanten ist. Also meine Idealvorstellung eines Anwalts ist, ich gehe hin und habe im schlimmsten Fall einen Rechtsstreit. So, und dann sage ich so, und ich will das. Und dass ein Anwalt dann sagt, naja, ich kämpfe für dich, aber mach dir mal die und die Punkte bewusst. Willst du das wirklich? Wie ist das? Und nach meiner Erfahrung wäre das eine gute Lösung, kannst du damit leben? Und dass man so auf seinen Mandanten auswirkt und nicht einwirkt und nicht in Anführungszeichen einfach das umsetzt, weil man bezahlt wird, was der Mandant will, sondern ein bisschen schon in die Rolle des Mediators irgendwie schlüpft, ohne die Interessen aber aus dem Auge zu verlieren.
Finde ich super wichtig. Ist natürlich bei Anwälten, die jetzt stundenbasiert abrechnen, auch eine gute Möglichkeit, das auch so umzusetzen. Da muss man aber auch wieder das System ein bisschen verstehen. Wenn man jetzt nach den gesetzlichen Gebühren am RVG abrechnet zum Beispiel, sind ja auch Kanzleien, die darauf ausgerichtet sind. Da gibt es einfach die Motivation viel mehr, natürlich in Streitigkeiten reinzukommen, weil man natürlich logischerweise mehr Geld verdient, als wenn man jetzt nicht stundenbasiert in Verhandlungen tritt. Also da müsste man auch wieder am System, da müsste man wieder Anreize schaffen. Aber grundsätzlich finde ich den Ansatz den absolut richtigen. Mhm. Ne, weil Aber es ist auch nicht, es ist in der Theorie super, in der Praxis aber oftmals nicht so einfach, weil klar, es spielen Ego-Themen eine Rolle, Emotionen. Man hat manchmal auf der Gegenseite auch Kollegen, da merkt man einfach, da geht es eher wieder ums Ego, da geht es gar nicht um die Sache. Gut, da muss man am Ende einfach schauen, wie geht man damit um, aber das ist natürlich eigentlich die absolute Zielsetzung, wie du es beschrieben hast. Das wäre natürlich die optimale Beratungssituation. Ne, weil Anwälte sollen ja eigentlich wie ein Trusted Advisor den Mandanten da abholen, wo es für ihn auch wichtig ist und auch vor allem, wenn man jetzt unternehmerischer Sicht denkt, auch wirtschaftlich pragmatisch beraten, auch proaktiv. Du hast ja nichts davon, wenn du ein langes, kostenpflicht teures Verfahren gehst, wo du am Ende vielleicht doch auch einen Vergleich machst, dann hast du doch lieber jetzt am Anfang eine Lösung, die dich vielleicht jetzt auch ein bisschen was kostet. Du ersparst dir aber eine ganze Menge. Mhm. Ja. Du musst ja auch die Zeit sehen, die du auch in deinem Verfahren selber noch. Es war ja nicht nur der Anwalt, du musst ja auch Zeit
die investieren. Zeit, ne? Der Stress, die Nerven,
die das, Emotionen, die auch eine Rolle
spielen. Genau, das ist ein Punkt. Und da finde ich manchmal, also ein Teil unseres Unternehmens ist ja die Finanzdienstleistung. Ich finde das manchmal so paradox, dass da wird es zum Teil zu Recht, aber zum Teil auch nicht zu Recht. Sprich ja ganz laut, oh, die Provisionen, die gezahlt werden, das geht ja alles nicht. Und dann denke ich, es gibt es in so vielen Bereichen viel, viel schlimmer, dass es sogar noch eine große Möglichkeit gibt. Du hast es gerade angesprochen, je höher der Streitwert, desto besser meine Vergütung. Das ist ja nichts anderes.
Ja, ja, genau.
Eigentlich, oder sage ich, da diskutiert niemand drüber. Das ist komplett akzeptiert. Und dann gibt es so Branchen, die so im Fokus sind und wo ich sage, es ist so sinnbefreit. Also eigentlich haben doch alle, also denke ich, in einer Position Dienstleister zu Kunden, Dienstleister zu Mandanten. Ihr seid der Dienstleister am Ende. Wir haben doch ein Ziel und das Erreichen des Ziels sollte doch vergütet werden oder der Weg, ein Ziel zu gestalten und zu erreichen, sollte doch vergütet werden. Und es kann doch nicht davon abhängen, ob ich das Ding jetzt gewinne oder verliere, sondern einfach eine gute Dienstleistung muss einfach bezahlt werden.
So, und da kann man aber auch neue Modelle schaffen, wie du es halt sagst. Man kann ja auch mit dem Kunden überlegen, was ist dein Ziel und was wären für dich Zielerreichungspunkte? Und dann kann man auch überlegen, wie vergüten wir die dann? Vielleicht vergütet man auch mal ganz anders, dass man sich mal vergütet nicht einfach die Dienstleistung an Zeit, die man bringt, sondern man überlegt, muss man auch wieder gucken, was ist rechtlich möglich in Deutschland. Aber das wären halt auch mal so smarte Gedanken zu überlegen, pass auf, wenn wir die Ziele erreichen, dann machen wir hier eine Pauschale X und wenn wir die Ziele erreichen, Y, sodass man viel mehr auch kundenorientiert arbeitet und versucht, größtmöglich am Kundenziel orientiert zu beraten. Ja. Wenn du aber natürlich nach dem RVG abrechnest, der umgekehrte Fall, nehmen wir mal einen Arbeitsrechtsprozess, du hast eine Kündigungsschutzklage, du kriegst dann einen mündlichen Verhandlungstermin bezahlt, ab dem zweiten Termin zahlst du als Anwalt Geld dazu, weil der wird nicht mehr bezahlt nach dem RVG. Vergleich gibt es nochmal eine Extragebühr, wenn eine Rechtsschutzversicherung dahinter steht. Also, was wird der durchschnittlich normal wirtschaftlich denkende Anwalt sagen? Der sagt natürlich, ich gehe da maximal einmal hin. Ob es ist für den Mandanten, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber rein wirtschaftlich gesehen wird natürlich eher gefördert, so einen Vergleich zu schließen und nur einen Verhandlungstag, als dass du dann denkst, ich gehe jetzt sozusagen in den zweiten oder dritten Tag, weil es hier Sinn macht. Ne? Also ich glaube, wir müssen da auch an den Systemen arbeiten. Ne? Ich meine, Ärzte könntest du jetzt auch einen Podcast
so machen. Genau, das
ist bei den Anwälten ja nicht anders.
So viel Zeit haben wir gar nicht.
Genau, aber ich finde natürlich, es ist alles gut, dass natürlich gewisse Dinge auch dann von den Beteiligten natürlich dann auch abgesichert werden, aber auch da müsste man die Konzepte irgendwie verändern.
Das muss lockerer sein. Und das
muss
ist
alles, muss flexibler vor allem sein.
Ja,
und zielorientierter honoriert werden. Ne?
Ja.
Warum soll man nicht bei Gericht, wie ich das jetzt selber erlebt habe, so ein Verfahren auch dann durchführen können und wenn man Verfahren schnell beendet, einfach auch die Gerichtsgebühren senken. Das könnte ja auch ein Anreiz sein, dass man sagt, aber hat man natürlich auch, wenn man hat normal drei Gebühren für ein Verfahren, wenn ein Urteil fällt. Wenn man sich vergleicht, hat man nur noch eine Gerichtsgebühr. Aber man könnte ja versuchen, da irgendwie smart nochmal zusätzliche Anreize zu schaffen, auch für die Parteien.
Aber setzt den Willen voraus, dass man systemisch Dinge ändert.
Es ist
exakt das Gleiche, wenn ich es und da sind wir in einem viel simpleren Bereich, alleine das Bezahlen von Mitarbeitern. Ich sage, es kann doch ernsthaft nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert auch im Dienstleistungsbereich nach Zeit bezahlen. Also ich sage doch, der Mitarbeiter, der die gleiche Arbeit in der Hälfte der Zeit erledigt und danach entweder sagt, dann mache ich mehr oder ich will nach Hause. Es kann doch nicht sein, dass der schlechter bezahlt wird als jemand, der 40 Stunden braucht, einer braucht 20, die machen beide die gleiche Arbeit, aber der mit 40 Stunden wird ja...
Ich finde das auch verrückt. Ich
bin das da ist, ja, dabei, aber, ne? Und dann würde ich gerne andere Vergütungsmodelle
finden. Im Endeffekt kaufst du bei deinen Mitarbeitern in Anführungszeichen ja auch eine Leistung ein.
Exakt.
Die müsste man dann erfolgsbasierter auch stärker oder leistungsorientierter, nicht erfolgsbasierter nur, sondern auch leistungsorientierter. Wenn du natürlich Arbeit gegen Zeit einkaufst,
Das ist doch wirr. Und ich würde es gerne machen, aber dann, also ich würde gerne sagen, individuelle Vereinbarung mit, und nicht jeder funktioniert gleich. Ich will gar nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich würde gerne individuelle Vereinbarung treffen. Geht aber nicht, weil das rechtlich nicht möglich ist. So, und das ist so, also ist keiner glücklich am Ende. Ja, aber also.
Das ist auch wieder
wir sind an systemischen Dingen und ich glaube, das können wir festhalten. Ihr revolutioniert ist ein großes Wort, aber ihr verändert die Rechtsbranche, also ihr verändert die Themen und das macht ihr. Dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier warst. Es war ein wirklich super spannendes Gespräch und ich bin mir sicher, oder ich wünsche mir fast, dass es einen zweiten Teil geben wird. Ja,
können wir gerne mal planen.
Wo wir uns nochmal austauschen.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Und danke
sehr gerne, ich glaube, es hat sich gelohnt.
Ja, das kann ich
dir sagen. Lieber Stefan, vielen Dank und bis bald.
Bis bald, lieber Daniel. Danke dir.